Wir feiern heute erste Weihnachtsgottesdienst. Weil vielleicht wollen viele fragen, wir haben ja gestern gefeiert. Ja, und das war richtig so. Wir haben gestern den Heiligabend gefeiert. Und wir waren in der Geschichte, die ich heute neu uns hinbringen werde. Weil diese Geschichte, wer diese Geschichte einmal verstanden hat, der wird jedes Jahr mit Freude und mit Frieden feiern und dem Herrn die Ehre geben. Und ich wollte uns bekannte Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 20. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus da herausging, dass alle Welt geschätzt wurde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth nach Judäa zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er von dem Hause des Geschlechts Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seiner verlobten Frau, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatte sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren auch Hirten derselben Gegend auf dem Felde, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchte sie. Und sie fürchteten sehr, sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und auf einmal war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirte untereinander: Lasst uns nach Bethlehem gehen und diese Sache sehen, die geschehen da ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu auch das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dieser Krippe gesagt war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sich in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es zu ihnen gesagt worden war. Ich wollte noch kurz beten. Mein himmlischer Vater, ich danke dir für diese Gelegenheit, die du uns heute wieder schenkst, dein Wort zu hören, die Rettung annehmen und dir dazu Dank sagen. So segne du mich jetzt mit deinem Wort. Amen. Jahrhunderte wartete Israel mit einer Verheißung, die sie lebten. Wir wissen jetzt nicht, wie lange, ganz genau, wie lange das Alte Testament und das Neue Testament, wo Gott Ruhe war, wo Gott nicht gesprochen hat zu dem Volk. Man sagt so an die 400 Jahre. Und in dieser Zeit ist vieles passiert. Der Prophet Jesaja hatte vorgelegt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Und das geschieht vor circa 700 Jahren, bis dieser Retter gekommen ist und wieder besucht sein Volk hat und wieder gezeigt sich hat, welch große Liebe er hat. Wisst ihr, als ich erste Jahre der Weihnachtsfeier gefeiert habe, ich konnte nicht ganz genau oder ganz gut verstehen, warum jedes Jahr. Aber heute ist mir so klar geworden, wir bekommen nicht Neues zu hören, aber wir werden wieder immer aufs Neue erinnert, dass Gott uns Menschen gesehen, uns verlorene Menschen gesehen hat und hat gesehen, dass wir in diesen Sünde so tief gesunken sind und dass wir keine Möglichkeit mehr haben, aus diesen Sünden rauszukommen. Und Gott meldete sich zu dieser Zeit, die Bibel sagt, und es gab die Zeit, wo Gott sich wieder gemeldet hat zu seinem Volk. Und wer ist dieser Retter? Jesaja beschreibt weiter, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Wenn wir das nachlesen möchten, könnten wir in Jesaja 9, Vers 5 nachlesen. Gott besucht sein Volk. Ist das Volk bereit? Sein Messias, den erwarteten Messias, wo viele, viele gewartet haben, sind sie bereit, ihn aufzunehmen? Was sagt uns die Bibel? Und wir kommen noch an einem alten Prophet, Jeremia. Und Jeremia berichtet uns über einen gerechten König aus der Nachkommenschaft Davids, gesprochen, der unsere Herrschen und Gerechtigkeit bringen will zu uns. Hier können wir wieder feststellen, Jeremia, ein Prophet Gottes, der viel zu dem Volk Israel gesprochen hat. Er hat das Volk ermahnt. Er hat mit dem Volk oder für das Volk geweint und hat Gott gebetet, vergib uns, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber es kam die Zeit, wo das Volk an den Sünde überhand genommen hat. Und Gott bestraft das Volk. Und in dem letzten Prophetenbuch im Alten Testament schreibt Malachi zu seinem Volk. Und was meint ihr? Was schreibt er? Er schreibt, er sagt, ihr seid so tief in den Sünde versunken. Ihr habt die Gesetze, die Moses durch Gott euch gegeben hat, ihr habt sie missbraucht. Was ist denn da passiert? Warum haben die das missbraucht? Das Erste, sie haben das Zehnte nicht ehrlich gebracht zu Gott. Was war denn da passiert? Sie haben geschlachtet. Sie mussten Opfer bringen zum Gott. Sie haben geschlachtet die Tiere, die Gott gar nicht wollte. Gott hat ihnen versprochen, das reinste Tier, das männliche Tier sollen die bringen zu ihm. Und Gott wird dann ihnen die Sünde vergeben. Sie machen fast das Gegenteil. Sie bringen das Tier zu Opfer, was sie eigentlich gar nicht wollten. Und sie wussten, dass das Tier wird sowieso geschlachtet. Wir bringen es zu Gott. Was meinen wir? Wie hat Gott geantwortet? Gott sagte, wenn ihr euch nicht umwendet, wenn ihr euch nicht bekehrt und das haltet, was ich euch gegeben habe, dann kommt Schlimmes über euch. Aber er ist gleich gnädig, der Gott, und sagte, wenn ihr eure Sünde bekehrt von mir, dann will ich euch vergeben, dann will ich euch reinmachen und dann werdet wieder Frieden mit mir haben. Mein Predigttext ist, Weihnacht ist nicht nur ein süßes Fest, es ist der Beginn der Rettung. Und wir haben schon in der Einleitung so ein bisschen den Geschmack gehabt. Wissen wir eigentlich, was heißt Rettung? Stellen wir so ein Bild uns vor, ein Mensch ist im Fluss und er kann nicht mehr schwimmen, er schreit, rette mich. Das heißt, er schreit um Hilfe. Er will, dass ihm geholfen wird. Und dann von unserer Seite ist, wenn wir das hören, kommen wir zu Hilfe oder kommen wir nicht? Und Gott, der versprochen hat seinem Volk, dass er den Messias, den Retter schicken wird zu seinem Volk, dass das Volk wieder zur Vernunft kommt, dass das Volk wieder zu Glauben kommt, will er sie besuchen. Aber er will sie besuchen als ein kleines Kind. Hat das Volk Israel ihn so erwartet oder hatte das ganz anders ihn erwartet? Ein persönliches Treffen trifft uns da, wo wir wirklich stehen. Heute sind wir hier in die Gemeinde und Gott ist unter uns. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, bist du heute das erste Mal hier und feierst die Geburt Jesu? Vielleicht bist du hier, weil du dich freust und diese Freude ist so groß, dass du mitteilen willst mit der Gemeinde diese Freude und dem Herrn die Ehre geben. Oder bist du erschöpft? Weil diese Tage, die Tage, wo wir nennen, wo wir uns besinnen sollen, die waren so, so waren wir beladen mit den Umständen dieser Zeit, dass wir eigentlich hierher gekommen sind und feiern das, als es ein Ritual muss sein. Aber Gott sagt nein. Gott sagt, ich will dein Herz, dass es voll Freude zu mir betet und mich beginnt. Warum sagt es das? Was ist eine Freude? Freude ist ein Gefühl, über das wir unsere Emotionen rauslassen und den danken und erkennen, der uns hilft oder der uns helfen will. Aber Weihnachten kommt trotzdem, egal wo wir stehen oder ob wir warten Weihnachten. Und genau das passt erstaunlich zu unserer Geschichte, in die wir heute hineinhören. Gott kommt nicht dann, wenn wir bereit sind. Gott kommt, weil wir ihn brauchen. Und ich denke, jeder von uns kann das bestätigen. Wir brauchen heute Gott. Aber wir sind nicht alle bereit dazu. Warum? Ist eine Frage. Und diese Frage muss jeder für sich beantworten. Warum? Und ich habe schon die Frage auch gestellt oder gefragt, warum kommt Gott als Kind und die Menschen ihn nicht annahmen? Weil die Menschen gedacht haben, als Gott, als Messias, als ein Herrscher kommt, der wird die Römer überwunden. Der wird die Macht des Römers zerkleinern. Der wird das Volk Israel wieder aufbauen. Und das Volk Israel hat gedacht, es wird wieder der Himmel auf der Erde sein. Sie haben gewartet, so ein Messias. Aber Gott kam nicht nur, um sich selbst zu erhöhen, sondern um uns zu aufrichten. Wir haben einen Gott, der sich nicht zu schade ist. Und ich glaube, jeder von uns kann das bestätigen. Wenn wir diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, richtig in das Herz reinlegen und sie verstehen. Wenn wir uns diese Situation, Maria und Josef, vor unsere Augen stellen, ich glaube, dann ist es alles andere als Freude. Ein langer Weg nach Bethlehem. Maria ist schwanger. Josef ist genervt. Aber sie gehen, weil das Befehl des Kaisers war ein Gesetz. Was war Bethlehem in der damaligen Zeit? Bethlehem war in der Geschichte Israels ein besonderes Ort, und das nicht nur wegen der Geburt Jesu. Seine Bedeutung ergibt uns mehreren Gründe. Bethlehem war die Heimat und Geburtsstadt von König David. Viele Juden erwarteten den Messias. Warum? Weil er sollte kommen aus Davids Linien. Darum, Bethlehem war für die Gläubigen ein Ort großer Hoffnung und Erwartung. Im Buch Micha, das ist auch wieder das Alte Testament, da wird uns prophezeit, dass der Messias aus Bethlehem kommt. Ein Stall. Können wir uns vorstellen, unsere Frau ist schwanger und sie findet keinen Platz in der Herberge. Und sie sagte Josef, wir müssen einen Platz finden. Und wenn er auch nicht gut ist, aber wir müssen einen Platz finden, weil die Stunde ist da. Und als ich das gelesen habe, dass Maria war nicht so pingelig und hatte nicht gefordert, Josef, finde doch ein Hotel oder was. Er sagte nein, die Zeit ist gekommen, ich muss gebären. Stellen wir uns vor, die Situation des Josef. Und diese Situation habe ich mir vorgestellt, als meine Frau damals schwanger war und den ersten Sohn gebar. Ich habe alles in meinem Leben getan. Und ich denke, würde ich das heute so schaffen, wie Josef es geschafft hat? Liebe Gemeinde, nein. Weil so gehorsam wie Josef und Maria war zu Gott, bin ich bis heute nicht. Das tut mir leid, aber ich lerne. Ich lerne aus dieser Geschichte, dass mir Gott vertrauen soll, aber auch 100%. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir oft staunen und denken, wo ist unser Gott? Hört er mich nicht? Und wisst ihr, warum Gott will, dass wir 100% an ihn glauben? Weil Gott sagt, wenn ihr mich auf den zweiten Platz stellen werdet, dann wird ihr mich nicht hören. Dann werde ich euch auch nicht hören. Gott will der Erste sein und das soll auch sein Ehrenplatz sein. Deswegen bitte ich euch alle, heute diese Geschichte nochmal richtig reinhören und sagen, Herr, das, was du getan hast, das hast du für mich getan. Du bist mein Retter. Und genau hier offenbart Gott etwas über sich. Eine Geburt unter Bedingungen, die nicht jeder sich wünschen würde. Und besonders auch für sein Kind. Aber so ist der Gott. So einen Gott haben wir. Der ist für sich nicht schade, aber der will uns Menschen helfen. Der will uns Menschen die Augen öffnen und will sagen, ich habe euch geschafft für das ewige Leben. Warum versteht ihr das nicht? Kommt doch zu mir. Wisst ihr, manchmal haben wir so ein Bild von Gott, als wäre er irgendwo weit von uns weg. Irgendwo im Himmel, dass wir den gar nicht erreichen können. Aber diese Weihnachtsgeschichte bricht das Bild radikal. Wisst ihr warum? Dass wir das verstehen sollen. Dass wir nicht denken sollen, Gott ist weit weg. Gott lässt sich nicht dienen. Er dient. Er sagte einmal in seiner Geschichte, als er mit seinen Jüngern unterwegs war und die Jünger untereinander geredet über das, wer der Größte sein soll im Himmel. Und Gott gibt ihnen so eine Antwort. Wer der Größte sein will in meinem Reich, soll ein Diener sein. Ist für uns klar, was ein Diener bedeutet für uns Menschen? Warum will Gott, dass wir Diener sollen sein? Ein Diener hat Gott auf dem ersten Platz, eins. Ein Diener liebt seine Nächsten wie sich selbst. Und das lernen wir von dem Leben auf Erden, unseren Herrn Jesus Christus, wie er die 3 Jahre oder 3,5 Jahre gedient hat, dem Volk, gedient hat den Menschen. Er sah immer Leute, die zu dem kamen, dass sie in Not waren. Und er ist niemals vorbeigegangen. Er hat immer ihnen das gegeben, was sie wollten. So ein Gott haben wir. Gott fordert nicht. Er schenkt. Er schenkt. Er hat uns Jesus Christus geschenkt, als Kind, als Retter, als Licht. Viele sagen, wir haben doch Licht. Viele sagen, ich brauche das Licht nicht. Aber warum sagt Gott, ihr braucht dieses Licht, dass es euch erleuchtet? Und wann ein Licht in den Schatten kommt, dann muss der Schatten verschwinden. Dann sehen wir, wo wir stehen. Da sehen wir, was wir tun. Und dann versuchen wir auch, Gott nicht belügen. Und was ich heute sagen muss, heute wird Gott auch nicht nur in der Finsternis belogen, auch in dem Licht, der uns gebracht hat. Das Licht, das uns beleuchtet, aber rund um unserem Herz, aber nicht in uns, in unserem Herzen. Deswegen können wir nicht verstehen, warum Gott als Kind auf diese Erde gekommen ist. Darum können wir nicht verstehen, weil wir keine Liebe zu Gott haben, weil wir keine Liebe zu unserem Nächsten haben. Aber Gott warnt uns. Gott warnt uns in der Offenbarung und sagte, wann ich das zweite Mal kommen werde, werde ich auf diese Welt, werde ich unter euch Glauben finden. Wisst ihr, das beschäftigt mich diese zwei letzten Jahre, ja. Ich denke immer, Herr, wir glauben doch an dir. Wir nehmen dich an als Retter. Und warum? Warum sagt er, dass er Glauben findet oder nicht? Sind wir so hartnäckige, so harthörige, dass Gott sagt, du sollst lieben, du sollst meine Gebote halten? Und ich sage, ja, wann ich sie will, oder ich kann sie auch ein bisschen verwässern, ja, die Gebote, dann haben die nicht die Kraft. Und Gott sagt, nein, aber hundertprozentig von meinen Geboten sollst du halten. Das wird dich helfen, das wird dich beschützen. Das ist ein Schild von unserem Fürst dieser Welt, nennt die Bibel ihn. Und die Bibel sagt noch, der Teufel, der kämpft um unsere Seele. Und wisst ihr warum? Weil er geht in die Verdammnis und er will uns auch mitziehen in diese Verdammnis. Liebe Geschwister, merkt, wie liebvoll Gott uns hat. Er will uns aus diesem Schlamassel, aus dieser Sünde rausziehen. Er will uns den Frieden schenken. Aber annehmen musst du den. Du musst dich entscheiden, ob ich ihn will. Und das finde ich so gerecht von unserem Heiland und von unserem Gott. Der König der Welt kommt als Kind, das man halten kann, das man trösten kann, das abhängig ist, abhängig von seinen Eltern. Und dann kommt die Frage bei mir, kommt die Frage, warum? Warum hat er sich so erniedrigt? Warum hat er diese Gestalt angenommen? Die Antwort ist, damit niemand sagen kann, Gott versteht mich nicht. Gott ist zu weit weg von mir. Und das Schlimmste ist, wenn wir in unserem Glauben sagen, ich bin nicht gut genug für ihn. Dann haben wir diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, nicht verstanden. Der Weg zur Krippe ist so niedrig, dass ihn jeder gehen kann. Gott sucht die, sonst keiner suchen würde. Glauben wir das? Dass Gott dich sucht, egal wie du aussiehst, egal wie du stehst. Aber Gott sucht dich. Und warum? Ja, die Engel erschienen nicht den religiösen, flussreichen, nicht den politisch Mächtigen, nicht den Sozialvorbildern, sondern er offenbart sich ein paar Hirten, die in der Zeit, damalige Zeit, keiner geachtet hat. Aber Gott öffnet ihnen sich. Er zeigt seine Herrlichkeit. Und sie bekommen Freude, dass sie besucht werden von dem, den viele, viele Gläubige in damaliger Zeit erwartet haben. Was waren die Hirte in damaliger Zeit? Ich habe so rausgefunden, die Hirten stehen für Israel, denn der Messias zuerst ihnen offenbart wird. Die später angekommene Weise aus dem Osten symbolisieren die Heiden, uns. Das sind wir Leute. Gott offenbart erst seinem Volk und dann will er, dass sein Volk uns diese gute Nachricht offenbart uns hierher bringt. Die Hirten, das sind die Menschen, die am Rand stehen in damaliger Zeit. Menschen, habe ich schon gesagt, ohne Ansehen. Aber Gott setzt ein Zeichen. Das Evangelium beginnt nicht in der Mitte. Es beginnt am Rand. Und die Worte, die die Engel damals zu den Hirten gesagt haben, und die Herrlichkeit Gottes gezeigt haben. Fürchtet euch nicht. Diese Wörter gelten auch für uns heute, für dich, für mich, für uns alle. Und ich habe mich gefragt, warum sagen die Engel, fürchtet euch nicht? Was war da Schreckliches passiert? Weil diese Hirte sowas erstmal noch nie gesehen haben. Diese Hirte waren vielleicht im Gespräch miteinander und haben für den morgigen Tag schon geredet, wo sie die Schafe hintreiben werden, dass sie Weide finden. Und plötzlich das Licht erscheint sie. Sie erschrecken, sie fallen. Und wisst ihr, warum der Engel sagt, fürchtet euch nicht? Weil in unsere Ängste werden wir niemals verstehen Gott. Werden wir niemals verstehen die Worte, die zu uns gesagt sind. Weil wir so eine Angst haben. Wir sind beschäftigt mit sich. Will ich fragen, wie viele Ängste tragen wir in uns? Wie viele Ängste trägst du? Wie viele Ängste trägst du? Ich muss sagen, ich habe schon öfter mal Ängste. Und das führt mich zu dem, dass ich zu meinem Gott schreie, Herr, vergib mir meine Sünde. Weil nur die Sünde kann uns trennen von Gott. Nur durch die Sünde fangen wir an zu zweifeln, dass dieser liebende Gott, dass dieser gerechte Gott uns lieb hat. Wer von uns hat Angst vor der Zukunft? Ich denke, fast jeder. Und besonders die, die heute so viele Kinder in die Welt bringen, ja? Was erwartet uns? Oder was erwartet unsere Kinder oder meine Enkelkinder? Ich mache mir auch Sorge. Und da kommt auch ein Stück Angst von dieser Zukunft. Wenn wir heute in die Welt so reingucken und unsere Kinder hören, was sie berichten in den Schulen und schon in den Kindergärten, das macht traurig mich und das gibt mir auch die Angst. Das eine weiß ich, dass unser Gott diese Welt, die Sünde überwunden hat. Und wenn wir mit Gott bleiben, dann werden wir diese Sünde auch überwinden. Angst, nicht genügend zu haben. Kommt es manchmal auch in unsere Gedanken, dass wir irgendwann vielleicht nicht genügend haben, dass wir irgendwann vielleicht oder dass wir eine Arbeit verlieren und dann denken wir, wie werden wir weiterleben? Und ich muss ehrlich sagen, diese Gedanken spielen auch in meinem Kopfraum. Aber Gott warnt uns oder Gott sagt uns, wir sollen das nicht machen, weil Gott ist bei uns nah. Und wenn er in unserem Herzen ist, dann werden diese Gedanken erstmal auch nicht zeichnen sich in unserem Herzen. Und ich glaube, jeder von uns hat heute Angst, Fehler zu machen. Wir sind hier heute Deutsche so perfekt geworden. Und wenn wir heute vielleicht nicht so uns ausdrücken oder nicht etwas zu unserem Nächsten sagen und denken wir schon, ich könnte vielleicht den auch verletzt haben. Ist es wahr? Ist es wahr? Heute mit einem Mensch reden über Gott, über seine Liebe. Ich muss ehrlich sagen, ich muss 3 oder 4 Mal überlegen in mir, Soll ich mit dem reden über Gott oder soll ich das lassen? Und das ist ein Kampf. Und da denkt man auch automatisch. Und wann ich mit dem rede, vielleicht mache ich einen Fehler und sage nicht das, was ihm gefällt. Und ich sage, liebe Geschwister, habt keine Angst. Gott sagt, wenn wir mit jemandem reden, er ist bei uns. Der Heilige Geist, der uns gegeben hat, der ist für uns ein Fürsprecher. Der wird reden durch uns, wenn wir ihm erlauben. Und das, sage ich mal, das sich vielleicht jeden auch betrifft, unsere Nächste verlieren. Das betrifft jedem. Und ich kann sagen, dass wenn du einen Nächsten verlierst, und der ist dir so wichtig, und du nicht klarkommst, ohne ihn weiter das Leben zu leben, dann wird dein Glauben auch schwanken. Und ich sage, als Mensch, als wir Menschen im Fleisch, das kann anders nicht passieren. Nur in diesem Fall sollen wir vertrauen dem Gott, der uns den Retter gezeigt hat, der uns versprochen hat, dass er uns helfen wird. Auf den sollen wir, an den sollen wir glauben. Und den sollen wir nicht nur glauben, dem sollen wir auch vertrauen. Und ich denke, etliche von uns denken auch, ich kann vielleicht Gott enttäuschen. Und ich muss ehrlich sagen, diese Gedanken habe ich auch ab und zu mal. Und das heißt ja, wir wenden uns ab von der Gnade Gottes und wollen durch unser Ich bezwingen, Gott uns zu lieben. Und dann bekommen wir ein Problem. Und das Problem auszuradieren, brauchen wir wieder die Gnade Gottes. Die wird uns tragen. Die wird uns diese vielen Probleme wegnehmen. Und mitten hinein spricht Gott. Und was sagte er? Er sagte einfach, fürchte dich nicht. Ich breche das Schweigen deiner Nacht, der Nacht, die dir vielleicht so viel Schwierigkeit bringt. Er sagte, ich breche sie. Aber du musst das wollen und du musst dir vertrauen, musst vertrauen an mich. Gott will dich trösten und die Nacht zum Licht machen. Du sollst nicht schweigen. Du sollst mit Gott reden. Und das ist viele Probleme des Menschen. Ich will jetzt nicht die Antwort geben, aber ich will nur sagen, dass jeder nachdenken soll. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist das Herz, das Evangelium. Der Engel sagt nicht, euch ist heute ein Vorbild geboren. Oder euch ist heute ein Philosoph geboren. Oder sogar euch ist heute ein religiöser Lehrer geboren. Nein, das sagt der Engel nicht. Er sagt einfach, euch ist heute der Heiland geboren, der deine Seele, meine Seele und unsere Seelen heilen kann. Und wir brauchen das in der heutigen Zeit. Weil diese Zeit, wenn wir uns umschauen in unsere Welt, dann bekommen wir Angst und müssen daran denken, dass dieser Gott, der hat diese Angst, der hat diese Welt überwunden, mit dem, dass er uns diese Gnade gebracht hat. Jesus kommt nicht, um uns ein bisschen bessere Menschen zu machen, sondern er kommt, uns neu zu machen. Er sagte einmal Nikodemus: Wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann hast du keinen Anteil mit mir. Und das muss man verstehen. Damals, der Pharisäer, ja, Nikodemus, konnte es nicht verstehen. Wie kann man neu geboren werden? Und ich denke, jeden von uns, er weiß, was es ist, neu geboren zu sein. Das heißt, Frieden mit Gott schließen. Gott anerkennen als sein himmlischer Vater. Nicht um uns eine Moral zu bringen, sondern um uns ein neues Herz zu schenken. Welches Herz brauchen wir? Wir singen in einem Lied, dass wir ein hartes, steinendes Herz haben. Aber Gott sagt: Ich weiche dein Herz auf. Und es wird fleischlich, es wird so weich, es wird Aufnahmebereitschaft sein. Und wenn wir so ein Herz geschaffen haben mit Gott, dann werden wir spüren, wie viel, wie sehr wir Gott brauchen. Nicht um uns zu sagen, wie wir zu Gott kommen können, sondern um selbst den Weg zu Gott sein. Das Evangelium lautet nicht: Streng dich an, dann liebt dich Gott. Das Evangelium lautet: Gott liebt dich, deshalb kam Jesus. Und das Beginn in der Krippe zeigt uns schon, wie demütig, wie liebevoll Gott auf unsere Erde gekommen ist. In Judentum, zur Zeit Jesu, hatte die Krippe keine Bedeutung an sich. Was war eine Krippe? Ich denke, heute viele Leute wissen gar nicht, was eine Krippe ist, aber ahnen vielleicht. Eine Krippe im damaligen Judentum war eine Futterrinne für die Tiere, meist aus Holz gebaut oder war auch mal in den Stein reingehauen. Und wenn wir diese Krippe heute sehen, diese Krippe, dann erinnert mich diese Krippe an ein Futtertrog der Schafe. Ich hatte in Russland viele Schafe gehabt. Und das war mein Lieblingstier. Um das Tier zu schlachten, musste ich mich überwinden, weil das Tier nicht geschrien hat, aber das hat gedient mir zum Überleben. Und deswegen denke ich auch, mein Kind würde im Stall liegen in so einer Krippe. Die Gefühle und die Emotionen würden hochsteigen, würde sein Nein. Aber es gab keine andere Möglichkeit. Warum ist die Krippe im Neuen Testament wichtig? Weil sie Jesus in seiner Armut zeigen und in seiner Einfachheit symbolisiert. Und nur so können wir verstehen, dass Gott uns verstehen kann. Ich hatte mal einen Prediger gehört und er sagte: Wie kam er eine Ameise mit einer Ameise reden und dass sie mich versteht? Und er sagte: Da müssen wir eine Ameise werden. Gott wird Kind. Gott kommt auf diese Welt und er in seiner Zeit trifft er alles, was uns heute treffen tut, ja. Deswegen kann er uns verstehen. Deswegen gibt er auch uns einen Rat und sagt, komm zu mir. Wir werden zusammen den Weg, den schmalen Weg gehen. Die Krippe und das Kreuz. Was meinen wir? Ich glaube, wir haben schon gehört, auch eine Predigt vorigen Sonntag. Krippe und das Kreuz gehören zusammen. Warum? Weil ohne das Kreuz wäre die Krippe eine Geschichte. Aber Gott hat das so zusammengestellt, dass wir am Ende verstehen, nochmal, die Liebe Gottes. Die Krippe ist ein Anfang, aber nicht das Ende. Das Kind in der Krippe, das wird der Mann sein am Kreuz, der da keine Herberge fand, schafft uns ein Zuhause bei Gott. Stellt euch mal vor, so ein gnädiger Gott haben. Wir haben für den keinen Platz gehabt, aber er schenkt uns das Himmelreich bei Gott. Der in Armut geboren wurde, beschenkt uns mit dem himmlischen Reichtum. Der niedrig kam, trägt unsere Schuld hoch ans Kreuz. Und am Kreuz schreit er: Mein Vater im Himmel, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun sollen. Geschwister, und wir machen das heute sehr, sehr oft auch so. Wir schreien zu Gott und wir sagen: Herr, du hörst mich nicht. Aber Gott sagt: Ich liebe dich. Ich habe deine Sünde bis zum Kreuz getragen und am Kreuz habe ich sie getilgt. Ich habe für deine Sünde bezahlt. Weihnachten ist nicht nur ein süßes Fest, es ist der Beginn der Rettung. Aber weil Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, ist die Krippe Gottes großer Liebebeweis. So sehr hat Gott dich geliebt, mich geliebt, dass er diesen Weg von der Krippe bis zum Kreuz ging. Was bedeutet das für uns heute? Gott hat dich gesehen, in welchem Elend du warst. Gott, so wie er Maria und Josef gesehen hatte, so hat er uns gesehen. So wie er die Hirten sah, so sieht er heute dich und mich. Und wann wir auch vor Menschen keine Bedeutung haben, dann sagt Gott: Ich liebe dich. Und ich habe für dich das Beste, was du dir vorstellen kannst, bereitet. Es lohnt sich. Es lohnt sich nachzudenken über diese Geschichte der Bibel, über diese Geburt Jesu. Du musst dich nicht schön vor Gott zu machen. Nein, das brauchst du nicht. Gott kam in einen Stall. Er war demütig. Erschreckt nicht von deinem Herzen, wann vielleicht da so viel Dunkelheit ist, Negatives. Nicht von der Unordnung, die in dir ist. Und nicht von der Leere, die so oft in unser Herz hereinbricht. Er kommt hinein. Er kommt in dein Herz hinein. Er kommt, wenn du ihn reinlässt. Es ist wieder eine Entscheidung, die von uns gefordert wird oder verlangt wird. Gott steht an der Tür und klopft. Aber er steht an der anderen Seite des Türes. Und du, wenn du von innen hörst und die Tür nicht aufmachst, dann alsbald wirst du nicht mehr hören, dieses Klopfen. Und du bist verloren auf ewig. Aber heute, diese Gnadenzeit feiern wir noch, weil heute Gott noch in unser Herz klopft. Mit Gott wirst du echten Frieden finden. Nicht den Frieden, den die Welt dich heute gibt, wie die Leute heute sind, die reden mit dir ganz süß und wenn sie sich von dir abgewendet haben, dann reden sie mit dem anderen schon ganz anders über dich. Aber Gott sagt, nein, ich gebe euch den Frieden, nicht wie die Welt euch gibt, ich gebe euch den Frieden. Und wenn ihr diesen Frieden annimmt und wird diesen Frieden pflegen mit mir, dann werdet ihr merken, dass in eurem Leben so viel Liebe ist. Die Hirten hörten die Botschaft und sie gingen. Sie gingen und haben sich entschieden, diese gute Botschaft, was wir gehört haben, die müssen wir weiter übergeben. Wir müssen uns erstmal klar und deutlich machen, ob es auch stimmt und es ist auch richtig. Deswegen sagt der Engel auch, geht und schaut euch das mal an. Bleibt Jesus für uns eine Geschichte oder ist er für uns ein Retter? Und das, liebe Geschwister, das müsst ihr wieder selbst in sich entscheiden. Und so kommen wir jetzt zum Schluss. Gott lädt uns ein. Weihnachten ruft uns nicht einfach dazu auf, ein paar schöne Gefühle zu haben. Weihnachten lädt uns ein, unser Herz für Jesus zu öffnen. Vielleicht in diese Weihnachten bist du das erste Mal, vielleicht mal das zehnte Mal, wie ich schon erwähnt habe. Und vielleicht hast du am zehnten Mal mehr verstanden, warum wir das Jahr für Jahr feiern. Gott lädt uns ein. Komm zur Krippe. Bring deine Lasten. Bring deine Fragen. Er beantwortet sie. Und das Wichtigste, was für uns ist, bring dein Leben zu Gott. Er wird dein Leben führen. Und höre die Worte, die seit der ersten Nacht nicht verstummt sind. Fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Möge dieser Heiland dein Herz erfüllen mit Licht, deine Angst mit Hoffnung, deine Schuld mit Vergebung und dein Leben mit dem Frieden, den du Christus, den Jesus Christus uns schenkt. Amen. Und ich würde bitten, ich würde jetzt beten mit euch und ich würde bitten, wem der Herz die Freude offenbart hat, vielleicht ein paar Worte ihm Dank zu sagen. Wir stehen auf zum Gebet. Amen. 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 Unser Vater in dem Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns heute beschützt und bewahrt hier hast. Ich danke dir, dass du uns heute einlädst, dich anzunehmen, dich unseren Erlöser und Heiland. Du bist unser Retter. Und das hast du uns heute immer wieder hingewiesen, dass ohne dich wir verloren sind. Herr, wir brauchen dich. Darum feiern wir die Geburt Jesu. Darum feiern wir das Licht, das in die Welt gekommen ist. Darum freuen wir uns, dass wir nicht mehr verlorene Kinder sind, sondern dass wir deine Kinder sind, die das ewige Leben ererben. Und das ererben wir durch deinen Tod. Da, wo wir müssten oder sollten sterben, da bist du an unserer Stelle gestorben. Ich danke dir noch einmal für diese Geschichte, die uns heute nochmal vielleicht uns erinnert hast, warum wir das feiern jedes Jahr. Weil wir die Erlösung brauchen. Und die Erlösung finden wir in dir, unserem Herr und Heiland. Danke dir dafür. Du segne uns weiterhin. Segne alles, was in deinem Namen getan wird. Wir loben dich. Wir preisen deinen heiligen Namen. Amen.